herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
Die zum Teil schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.
Hallo zusammen, hier ist Sandra Wambach von der Redaktion Psychische Gesundheit bei Radio LoRa. Und heute habe ich wieder drei Gäste in petto und zwar geht es um das Thema ADHS. Wieder mit an Bord ist Frau Lorenzen.
Hallo.
Tobias.
Hi.
Als Betroffenen und Maurice als ebenfalls Betroffenen.
Guten Abend.
Ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid und pünktlich erschienen seid. Jetzt zu Beginn erstmal die Frage, was macht ihr privat so? Wer seid ihr? Alter?
Fange ich gerne an. Ich bin 22 und bin gerade noch dabei, rauszufinden, was ich wirklich machen möchte. In den letzten Jahren sehr, sehr viel ausprobiert, habe viel gearbeitet in verschiedensten Branchen und war ein bisschen lost, auch aufgrund von ADHS tatsächlich, weil es einem viele Sachen erschwert hat und bin jetzt gerade noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Ich male sehr gerne, ich mache recht viel Kunst, unter anderem Graffiti, viel Collagen, viel Acrylfarben malen oder alles Mögliche und arbeite in der Gastro recht viel.
Dann kommen wir zu dir, Tobias, oder Tobi?
Ja, genau.
Tobi.
Ich bin 35 Jahre, ich habe in meinem Leben beruflich viel ausprobiert und bin nirgends angekommen. Und da bin ich immer noch. Und momentan mache ich gerade eine Weiterbildung. Also ich ziehe die durch. Ja, genau. Ansonsten, weil du es auch gesagt hast gerade, von wegen Kunst und so, ich mache Musik. Damit verbringe ich die meiste Zeit und viel Sport.
Was machst du da für eine Weiterbildung? In welchem Bereich? Ist es auch was Künstlerisches?
Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Irgendwie will ich mich zwar verändern und mache jetzt eine Weiterbildung zum HR-Manager momentan.
Okay, HR-Manager. Alles klar, danke dir. Gut, Frau Lorenzen kennen wir ja schon, sie ist Psychotherapeutin hier in München und zwar in einer...
In der Tagesklinik, ne? Also wo die Patienten tagsüber sind und aber ganz normal am Wochenende und abends zu Hause bei sich mit eigentlich anderen Schwerpunkten, also nicht ADHS, aber es ist bei uns eine sehr häufige Nebendiagnose. Schwerpunkte bei uns sind weiterhin Borderline und Depression. Und zu den Komorbiditäten, sprich das... Krankheiten gleichzeitig vorkommen, kommen wir bestimmt noch weiter im Verlauf. Depression und Borderline sind zwei Krankheiten, die sehr häufig zusammen mit ADHS vorkommen.
Also erstmal der Begriff ADHS. Das geht jetzt an Sie, Frau Lorenzen. Und zwar, für was steht denn das genau und inwiefern ist es denn abzugrenzen von ADS? Beziehungsweise gibt es dieses ADS?
Wir haben ein Störungsbild, bei dem die Betroffenen sehr häufig sehr unkonzentriert sind, vergesslich, sich leicht ablenken lassen und falls die Hyperaktivität auch mit im Spiel ist, eine ständige Unruhe in sich tragen. Also eine körperliche und auch innerliche, mentale Unruhe.
Es gibt da ja so einen alten Begriff, hyperkinetische Störung oder...
Ja, hypergenetische Störung, genau.
Genau.
Das ist tatsächlich eher ein veralteter Ausdruck. Man findet ihn auch gelegentlich in Fachbüchern. Man spricht heute eben eher von ADS und ADHS, um diese Unaufmerksamkeit nochmal mehr mit reinzunehmen. Es ist eben nicht nur eine körperliche Unruhe, aber auf jeden Fall ist es nicht falsch, auch von der hyperkinetischen Störung zu sprechen. Also es hat ja eben viel mit zu viel körperlicher Energie sozusagen zu tun. In aller Regel führt diese motorische Unruhe ja dazu, die körperliche Unruhe dazu, dass man sich eben tatsächlich schlecht auf eine Sache konzentrieren kann. Also ist quasi das eine direkt die Folge des anderen. Beziehungsweise natürlich gibt es viele andere Gründe, warum man körperlich unruhig sein kann, ne? Weil man völlig übernächtigt ist oder sowas, aber nicht unbedingt, weil man ein ADHS-Syndrom besitzt. Und wir kommen vielleicht noch drauf, die biologischen Hintergründe, die sorgen einfach für beide Sachen, ne? Sowohl für die Unaufmerksamkeit als auch für die ständige Unruhe. Sind einfach zwei Symptome ein und derselben Ursache.
Also was ich jetzt verstanden habe, dass dieses Aufmerksamkeitsdefizit immer die Grundlage ist und bei vielen Menschen spielt dann die Hyperaktivität noch mit rein.
Mhm.
Okay, alles klar. Und dann wenden wir uns jetzt mal den Betroffenen zu. Welche Symptome kennt ihr denn bei euch?
Also bei mir zeigt sich das ADHS in verschiedenen Formen. Eine Sache ist zum Beispiel warten. Auf irgendwas warten ist grauenvoll, sei es nur auf die U-Bahn zu warten, warten darauf, dass irgendjemand einen zurückruft, warten auf eine E-Mail, da hat man so eine innerliche Unruhe in sich und man möchte wissen, was passiert, dass man fast platzt teilweise. Andere Sache ist, dass die Konzentration einfach massiv darunter leidet. Man wird wirklich von äußeren Reizen sehr, sehr schnell abgelenkt, sprich, wenn ich ein Buch lese und ich irgendein Geräusch höre, bin ich sofort raus aus dem Geschehen im Buch. Wenn ich Musik höre, bin ich schnell abgelenkt. Wenn ich einen Film schaue, tendiere ich eher dazu, mal schnell zum Handy zu greifen und kurz zu schauen, wer mir gerade geschrieben hat oder sonst irgendwas. Und es hat sich ziemlich durch meine Vita durchgezogen, das ADHS, dass ich tatsächlich, wie bei Tobi auch, dass viele Sachen angefangen hat, nicht zu Ende gebracht hat, weil man das Interesse schnell verloren hat, weil man wirklich seinen Platz nicht wirklich gefunden hatte, weil man sich den Strukturen nicht wirklich richtig unterordnen konnte, den verschiedensten Hierarchien, die es in der Arbeitswelt und oder in der Schule, in Universitäten etc. gibt. Und das ist sehr facettenreich, das ADHS.
Danke, Modis. Tobi, würdest du ADHS auch eher so eine Art Ungeduld oder innere Getriebenheit beschreiben? Oder als was ist ADHS für dich?
Das war jetzt sehr gut schon mal. Ungeduldig sein ist auf jeden Fall eine Tugend, die ich kenne von mir, die mich auch beschreibt. Der Maurice hat es sehr gut beschrieben gerade. Also da schließe ich mich mal zu 100% an. Seinen Platz einfach nicht finden, ja. Das ist innerliche Anspannung. Das ist, unter dem leide ich im Alltag sehr. Das hält mich von allem Möglichen ab. Er hat gerade viele Beispiele genannt. Ich könnte jetzt noch ein paar dranhängen. Aber,
ja, häng gerne mal dran. Also interessiert mich.
Lernen halt einfach. Lernen ist so ein massives Problem, so gerade in der Welt, wo man halt immer weiter lernt, stellt sich da immer wieder ein Riesenproblem einfach so. Ein wirklich riesiges Problem, so dass ich es nicht mehr schaffe oft. Da kommt dann auch Angst vor dem Scheitern, kommt dann auch wieder dazu, gar nicht erst anfangen zu lernen. Mhm. Und ja, das hat mittlerweile dann einen langen Rattenschwanz. So. Mal besser, mal schlechter. Genau, that's it.
Dankeschön. Da noch was vielleicht gleich dazu zum Thema Lernen, was mich auch persönlich interessieren würde und vielleicht auch viele Zuschauer, wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann irgendwie so, dass dann wirklich, man schaut das an und es geht nichts rein oder schweifen die Gedanken ab? Wie könnte man das jetzt einem nicht betroffenen Menschen vergleichen?
Im Lernen jetzt spezifisch kann sich als Nicht-ADHSler ist es ja schon teilweise schwierig, sich zum Lernen zu zwingen und sich hinzusetzen und wirklich den Arsch hochzukriegen und halt wirklich was durchzulesen und das dann zu behalten. Und jetzt kann man sich vorstellen, als ADHSler ist es so, man zwingt sich dann, sich hinzusetzen und irgendwas durchzulesen. Man behält es einfach nur ums Verrecken nicht. Und das ist ein unglaublich großer Kraftakt, wirklich tatsächlich dabei zu bleiben, was zu lesen und das dann gleichzeitig zu behalten und nicht die ganze Zeit abzuschweifen und dann irgendwie tiefer nachzudenken. Teilweise banale Sachen, man liest einen Satz über irgendwas, man kriegt aber den Inhalt teilweise gar nicht mit, weil man dann über den Satz an sich nachdenkt oder sonst irgendwas. Sachen zu behalten ist einfach weitaus schwieriger.
Also kriege ich es auch sehr häufig beschrieben, gerade beim Lernen, das ist ja die klassische Situation, wo ADHS total hinderlich ist. Und zwar müssen ADHSler einfach immer wahnsinnig viel mehr Disziplin aufbringen, um dabei zu bleiben, ne, als Nicht-ADHSler. Also alle neuen Reize, die rechts und links reinkommen, sind irgendwie spannender und interessanter und man möchte aufspringen und denen nachgehen oder eben auch innere Gedanken, ach hier und das muss ich ja auch noch und ach, das mache ich jetzt mal ganz schnell und das könnte ich jetzt auch noch ganz schnell machen und dann hat man plötzlich 5 Aufgaben parallel und kriegt keine davon fertig und macht lieber die 6. Also das wäre so der Klassiker.
Wobei ich da sagen muss, das hört sich immer so süß an, irgendwie so, ja, man fängt halt noch was an, einfach so, ja. Aber wenn man das halt wirklich immer macht, ja, dann ist das wirklich ein Riesenproblem. Da ist eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was man erreichen will und kann einfach so. Man will lernen, man ist sich bewusst, das ist wichtig, man will da weiterkommen und ja, es funktioniert halt einfach immer wieder nicht so, wie man sich das vorstellt oder nicht annähernd. Und das ist auch sehr frustrierend dann auf Dauer. Ja.
Stellt man sich so den Hans Guck in die Luft vor.
Ja, das wirkt dann immer recht süß. So,
aber voll romantisch, aber an sich ist das einfach ziemlich lästig.
Was sagt ihr denn zur Modediagnose ADHS? Wird es zu schnell diagnostiziert? Wird es zu wenig diagnostiziert?
Also ich denke, Frau Lorenzen kann es am besten beantworten, zwar, aber ich habe auch was dazu zu sagen. Bei mir gibt es halt so einen klaren medizinischen Aspekt, dass ich einfach auf bestimmte Drogen, auf Amphetamine reagiere. Ich halt einfach so, dass ich wahnsinnig runterfahre, was halt nicht normal ist. Also wer sich da nicht auskennt, verspricht man sich die entgegengesetzte Wirkung davon und das ist halt dann eben sehr deutlich. Das haben ADHSler so an sich. Und dann gibt es auch dieses Ritalin, das man vielleicht ja auch in Verbindung mit ADHS schon mal gehört hat, Methylphenidat. Genau, das ist im Grunde ähnlich. Und ja, und so werden auch viele ADHSler behandelt.
Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Das ist sicher ein sehr spannendes Thema im Zusammenhang.
Das hört man tatsächlich häufig, dass es eine Modediagnose sei. Es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis es wirklich offiziell als Diagnose aufgenommen wurde in die Kataloge. Eben weil es sehr angezweifelt wurde. Vielleicht gab es mal eine Phase, wo es sehr viel diagnostiziert wurde. Allerdings ist es ja auch ganz normal, wenn man vorher Patienten hatte. Man wusste irgendwie nicht, was die haben. Es ist irgendwie alles passt es nicht so richtig und dann hat man plötzlich einen neuen Begriff dafür, ja, dann wird die Diagnose natürlich sehr häufig gestellt. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht in der Natur der Sache. Tatsächlich die Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie häufig das und wo das und wer das diagnostiziert, die sagen, es gibt jetzt keine großen Auffälligkeiten. Also es ist nicht so, dass immer der Herr Professor so und so dass diese Diagnose ständig stellt und alle anderen nicht oder so ähnlich, sondern man hat tatsächlich, wenn man entsprechende gute Studien macht, relativ international in allen Ländern zu allen abgefragten Zeiten zwischen 2-3% der erwachsenen Bevölkerung mit ADHS. Bei Kindern noch ein bisschen häufiger, da sind es an die 5% Betroffene und mit den Kriterien wirklich ganz gut zu unterscheiden. Die müssen sich halt, also ein Kriterium ist ja, dass es sich stark vom Normalen abhebt. Ne? Also dass es nicht so ein bisschen Unruhe ist und nicht so ein bisschen Unaufmerksamkeit, sondern dass es schon extremen Leidensdruck macht bei den Betroffenen, dass die wirklich schlecht zurechtkommen oder das Umfeld besonders schlecht damit zurechtkommt, auch so. Und was der Tobi schon sagte, es gibt mittlerweile auch gute Studien, was die biologischen Zusammenhänge sind. Und wir sehen, dass ADHSler auf bestimmte Hirnstoffe tatsächlich ganz anders reagieren als Nicht-ADHSler. Insofern ist das jetzt keine Erfindung, ne? Das lässt sich gut nachweisen.
Also ich kann selbst jetzt nur bestätigen, bei der Recherche, da bin ich auf total viel Dinge gestoßen. Und also da scheint auch was dran zu sein, irgendwie Neurofeedback, was es da nicht alles gibt. Also es lässt sich scheinbar auch so irgendwie nachvollziehen, dass es eben nicht nur so eine Erfindung ist, dass Menschen an ihre Drogen kommen, wie es halt eben auch so oft heißt, sondern da scheint wahrscheinlich mehr dahinter zu sein. So, geht vielleicht nochmal in die Richtung Frau Lorenzen, und zwar, ist das eine Stoffwechselstörung und wenn ja, wie entsteht das? Also ist es von genetischen Faktoren bedingt, Umweltfaktoren?
Ja, also wenn man so will, kann man es als Stoffwechselstörung beschreiben. Auf jeden Fall weicht die Signalübertragung im Hirn von denen von Nicht-ADHS-Lern ab. Will heißen, wir haben ja so diese Botenstoffe, Serotonin hat man vielleicht schon mal gehört oder Dopamin. Hier geht es ganz besonders um Dopamin. Das ist gut nachgewiesen, dass die Signalübertragung, die mit diesem Botenstoff Dopamin läuft, irgendwie anders funktioniert. Nicht unbedingt besser oder schlechter, aber irgendwie anders. Das heißt, Dopamin ist letztlich der Botenstoff, der mir immer sagt, dieser Reiz hier ist wichtig. Da musst du hingucken, das ist wichtig. Ne? Und bei ADHS-Lern, da merkt man ja schon an der Symptomatik, dass Dopamin einfach bei sehr, sehr vielen Reizen sagt, das hier ist wichtig. Ne? Wo der Nicht-ADHSler auch schnell beiseite wischt. Und insofern, das ist auch gut nachweisbar. Und da sehen wir halt auch einen Zusammenhang mit anderen Stoffen, wie bei der Medikation, dieses Methylphenidat oder eben auch tatsächlich manchen illegalen Drogen, dass die ganz anders verarbeitet werden. Also Amphetamine, hat der Tobi schon genannt, machen die meisten Menschen sehr aktiv, sehr hippelig. Und zumindest ein gewisser Prozentsatz der ADHSler, lange nicht alle, aber ein gewisser Prozentsatz reagiert genau andersrum. Die schlafen dann ein. Ask me
no questions. Welche Auswirkungen hat das eigentlich für euch, dieses ADHS? Also im Umfeld, beruflich, also gerade zwischenmenschlich, dieses Soziale. Oder gibt es da Auswirkungen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall, ja. Frau Lorenzen hat es vorher schon mal angesprochen, da gibt es auch eine Komorbidität mit anderen Krankheiten. Ich leide auch, das muss ich jetzt mal kurz dazu sagen, unter Borderline wurde diagnostiziert und auch Depressionen. Da verschwimmt es auch oft mit Borderline und ADHS, diese Grenzen, die verschwimmen sehr, die sind mir oft selbst nicht so klar. Auf jeden Fall trennt es einen vom Rest der Welt ein wenig, ja, in manchen Situationen. Sind einfach sehr, also ich trage sehr extreme Gefühle in mir, diese innere Anspannung, über die wir schon gesprochen haben. Das ist nicht nur Anspannung, das sind auch Gefühle, die man erlebt. Erlebt man dadurch viel stärker. Und ja, das, also man erlebt die Welt anders als andere. Und das hat viele Auswirkungen. Of course.
Würdest du dich eher als verträumten Menschen beschreiben oder?
Auch. Ja.
Also, dass du zappelig bist, das sehe ich.
Ja, also ich bin der zappelt.
Ja. Ja, okay, aber ja. Da, du hast auch schon, du erfüllst dann schon auch diese Komponente, dass du sagst, wenn andere da irgendwie voll präsent sind, dann bist du schon wieder irgendwie wo komplett anders.
Genau. Oder wo andere einfach, also die Straße lang gehen, einfach zu dem nächsten Termin, da stehe ich halt voll unter Spannung halt. Ist schwer zu beschreiben, glaube ich. Also das merke ich schon, es ist anders wie bei vielen anderen. Wie bei, also wirklich bei, in Anführungszeichen, ja, allen anderen. Und ja, das ist natürlich oft auch, naja, es trennt einen von den anderen.
Das ist durchaus ein Riesenfaktor,
dass Emotionen nicht ganz unter Kontrolle haben, sondern halt extrem impulsiv sein.
Wutausbrüche?
Hatte ich als Kind ziemlich oft. Ich ertappe mich auch heute noch einfach schneller dabei, dass ich schneller auf 180 bin als manche andere Menschen und näher dazu tendiere, irgendwie keine Drama Queen, wie man teilweise sagen würde, zu sein und einfach sehr, sehr emotional auf Sachen zu reagieren und das einen schon extrem einschränken kann im Alltag.
Ja, da könnte ich auch noch was dazu sagen. Man muss einfach seine Gefühle ständig hinterfragen, die einem sein Körper sendet, weil die oft halt sehr extrem und sehr, ja, nicht unbedingt angemessen sind, so wie man dann auch wirklich im Nachhinein gern reagiert hätte, ja. Und das macht es sehr anstrengend. Viele einfache Situationen.
Das ist ein Leben in Extremer. Also entweder hat man teilweise extrem viel Energie zum Beispiel, muss super viel machen, und teilweise hat man dann wirklich das komplette Gegenteil, dass man dann Tage hat, wo man sich total niedergeschlagen fühlt, aber dann halt ganz extrem. Also das ist auch irgendwie ein Zeichen davon, diese Gefühlsextremer.
Würdest du oder würdet ihr euch zeitweise als dadurch isoliert beschreiben oder habt ihr da irgendwie so einen Weg gefunden, da auch in eurem Umfeld besser mit klarzukommen? Weil das ist ja bestimmt auch nicht immer so einfach.
Naja, im Arbeitsleben, ich meine, es geht oft Hand in Hand mit anderen Krankheiten. Durch dieses Nicht-Einfinden in Systeme hat man ziemlich viele Misserfolge im Leben, in der Arbeitswelt, in der Ausbildung etc. Das kann dann in Depressionen enden oder endet oft in Depressionen durch halt diese vielen Misserfolge. Und dadurch kann man sich, ja, dadurch ist man ja halt durch die Depression eh schon teilweise isoliert von sozialen Gegebenheiten und man bricht soziale Kontakte ab und dann geht das halt ziemlich über in typische Symptome von Depressionen.
Genau, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es trennt einen von den anderen. Also ja, um die Frage zu beantworten, es isoliert.
Man kann es verteufeln und sagen, das ist eine scheiß Krankheit oder sonst irgendwas, aber irgendwann muss man damit einfach umgehen, weil es gibt ein paar Wege, die man machen kann. Man kann hier Methylphenidat nehmen und sich dadurch irgendwie künstlich ruhig stellen. Man kann, was ich mache, man kann sich anderweitig medikamentieren, was jetzt nicht vielleicht unbedingt erlaubt ist.
Oder meinst jetzt Alkohol und so, der erlaubt ist?
Ja, nicht mal mit Alkohol, sondern also meine Droge der Wahl ist Cannabis.
Meine auch.
Okay.
Aber tatsächlich als Selbstmedikation, weil das einem unglaublich die innere Unruhe nehmen kann, also massiv. Also ich merke einfach, dass ich mich selber angenehmer empfinde, wenn ich THC konsumiert habe, als wenn nicht.
Das ist ein Phänomen. Also sehr, sehr viele Patienten mit ADHS sind zum Kiffen gekommen. Cannabis ist ja noch total in der, oder THC ist noch total in der Erforschung, welche Stoffe das eigentlich sind, die da wirken und so weiter. Und es gibt, also es ist ein Begriff für sehr, sehr viele Unterarten von Cannabis und nicht alle funktionieren, glaube ich, für ADHSler gleich gut. Und natürlich sind sie in Deutschland alle illegal. Insofern ist es ein schwieriges Thema. Aber es ist schon auffällig. Also ganz viele ADHSler kommen zum Kiffen und empfinden das tatsächlich irgendwie als stabilisierend und beruhigend und können ihren Alltag damit zumindest gefühlt besser bewältigen.
Ich habe heute erst wieder die Erfahrung gemacht. Ich mache eben diese Weiterbildung, ein Tutorium. Das kann man sich vorstellen wie ein Fernstudium. Und ich versuche da dann immer nicht zu kiffen. Erstmal, aber dann irgendwann macht es einfach Sinn, wenn ich der Sache folgen will, einfach dann doch da nachzugeben.
Teilweise kann es auch weiteres Unkonzentrierter machen.
Ja,
kommt wahrscheinlich
auch
recht. Die Dosis
passiert
an,
auch,
ja,
oder?
Ja. Dosis, ja. Frage, habt ihr schon mal sowas wie Ritalin schon mal ausprobiert?
Ja, also ich habe es von Frau Lorenzen habe ich es gekriegt, das erste Mal sozusagen.
Ich darf keine Medikamente verschreiben, das war meine Kollegin.
Nee, stimmt, genau, ja, okay. Ja, und habe das dann auch eine Weile genommen, aber das tut einfach nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist einfach auf Dauer. Das hilft schon kurzfristig, auf jeden Fall. Und dann, da war auch die Not groß und dann ist es schon hilfreich. Aber das ist nichts, womit ich mir auf Dauer helfen kann und mag. Das fühlt sich einfach nicht richtig und nicht gut an. Mit Methylphenidat empfinde ich eine Kühle, eine Kälte.
Frau Lorenzen, ist das was, was Sie öfters von Patienten hören, die unter ADHS leiden und zugleich Medikinet oder Ritalin, Methylphenidat bekommen?
Naja, es wird von allen Seiten sehr kritisch gesehen und ich muss ein bisschen aber doch zur Ehrenrettung des Methylphenidat eintreten. Es rettet durchaus auch Leben und Karrieren. Also was ich im Positiven oft höre, ist, dass Leute, wenn sie Medikinet das erste Mal nehmen, sagen, ach, so funktioniert die Welt für andere. Ne? Also dass sie ein erstes Mal so einen Eindruck davon haben, wie konzentriert man doch sein kann, wie ruhig man doch sein kann. Schaffen dann doch plötzlich ihr Studium nach vielen Semestern oder können sich doch mal für 8 Stunden auf den Job konzentrieren oder halt auf die Schule, ne, im Kindesalter. Also das ist was man im Positiven nicht unterschätzen darf, ne? Also bei aller Kritik, ist es wirklich eine Option, die man in Erwägung ziehen sollte, und die ist halt legal. Das ist auch nochmal der Punkt. Ne? Also zumindest aktueller Stand ist das Kiffen halt auch immer so ein bisschen die illegale Variante von der ganzen Geschichte. Die Kritik ist trotzdem sehr berechtigt. Methylphenidat ist eins der Medikamente, das doch eher mehrere Nebenwirkungen hat. Es greift schon erheblich in den menschlichen Körper ein. Und gerade im Wachstum, also wenn wir jetzt nicht von Erwachsenen, sondern von Kindern, Jugendlichen reden, ist es nicht zu unterschätzen. Also man sollte es gut abwägen, man sollte es nicht sein ganzes Leben lang ewig nehmen. Aber es kann im besten Fall so einen Eindruck davon vermitteln, wie es sich anfühlen könnte oder sollte. Und von diesem Stand aus kann man dann vielleicht auch mit anderen Strategien, mit Verhaltensstrategien oder anderen Methoden viel besser dahin arbeiten, anders dahin zu kommen in diesen guten Zustand.
Da frage ich mich zum Beispiel, was der Unterschied ist wirklich zum Kiffen. Also warum Kiffen dann nicht irgendwie besser angesehen ist als Methylphenidat, was irgendwie gleichzusetzen ist mit Amphetaminen. Und das finde ich ist jetzt weitaus die krassere Droge als ein bisschen Gras. Und das eine ist halt legal, weil der Onkel-Doktor das verschreibt, und das andere nicht, weil es halt nicht legal ist.
Da verlassen wir die medizinische Diskussion und kommen in eine politische Diskussion. Ne? Also das ist halt wirklich die Frage. Ich weiß gar nicht, ob es wäre interessant, das weiß ich nicht, ob zum Beispiel in den Niederlanden das Thema anders diskutiert wird, ne? Weil es dort ja legal ist. Das THC. Ja, ich glaube, das ist, es liegt auch daran, dass Kiffen viel zu wenig erforscht ist. Und gerade passiert ja was in der Richtung, ne? Also Cannabinoide sind das erste Mal testweise jetzt auch als Medikamente zugelassen und so weiter. Da wird bestimmt noch was kommen. Also bisher können wir schlecht abschätzen, was besser, also was wissenschaftlich gesehen besser funktioniert oder wann das eine besser funktioniert, wann das andere. Die Wirkung von dem Methylphenidat ist tatsächlich ein bisschen eher wie die Amphetamine, nicht wie das Kiffen. Ne? Also das merkt man auch daran, wenn Leute sich das Methylphenidat auf dem Schwarzmarkt irgendwie ohne ADHS zu haben beschaffen und das dann nehmen, dann empfinden sie das halt wie Amphetamine. Ne? Also die haben wieder die gegenteilige Wirkung. Die werden nicht ruhiger, die werden hibbelig.
Die Forschung bleibt dran und wir auch. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da. So, servus beinand, Sandra Wambach hier und drei Leute, die sich zum Thema ADHS äußern. Einmal Frau Lorenzen, einmal Maurice und einmal Tobi. Genau. Und wir machen direkt weiter. Wie ist es, wenn man sagt, ich habe ADHS, dann heißt es ja häufig, die wollen ja nur Aufmerksamkeit. Was ist da jetzt dran?
Ja, es ist natürlich ein Missverständnis. Ne? Also das hat nichts damit zu tun, dass man mehr Aufmerksamkeit von der Umwelt will, sondern man hat halt das Problem, dass man selber zu wenig Aufmerksamkeit konzentrieren kann. Ne? Also es hat definitiv nichts mit Aufmerksamkeit suchendem Verhalten zu tun. Das ist aber tatsächlich echt ein Problem, sowohl in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, als auch wenn die Betroffenen das erstmal hören, es könnte ja sein, dass sie ADHS haben, dass die oft sehr gekränkt reagieren und dann weglaufen und mit dem Arzt oder so nie wieder reden und dann vielleicht erst 3-4 Jahre später nochmal angesprochen werden und dann endlich denken, ah, okay, können vielleicht doch was, ach so, darum geht's. Also es ist leider echt ein Missverständnis, was viel abschreckt.
Unser Produzent, der Bernd, der hat gesprochen von Sensation Seeker. Da geht's um Menschen, die zu Extremsportarten neigen. Ist da was Wahres dran? Habt ihr da Erfahrung mit?
Also ich kann von mir sprechen.
Okay.
Ja, da gibt es auf jeden Fall so Erfahrungen. Also früher, wir sind viel Skateboard gefahren als Jugendliche. Und da war mein Fahrstil, der hat sich immer eher dadurch ausgezeichnet, dass er sehr risikobereit war. Schnell, hoch, weit und jetzt nicht unbedingt technisch so gut. Das ist Nummer eins, und später kam dann auch Klettern dazu. Das ist was mich auch sehr lange begleitet hat, was mir auch sehr gut gefallen hat. Da sehe ich jetzt aber auch nicht nur das Risiko, was mir daran immer sehr gut gefallen hat, ist, wir haben das ja vorhin schon ein bisschen erörtert, bei uns laufen oft viele Prozesse gleichzeitig ab, wir bringen nichts wirklich zu Ende. Und so empfinde ich auch generell oft die Welt oder meine Probleme, als wären die alle parallel vor mir und laufen parallel, also gleichzeitig ab. Und beim Klettern ist es halt so, da musst du dich halt konzentrieren, weil sonst ist es wirklich physische Probleme, sonst wenn du da abstürzt. Und da wird die Welt sehr einfach halt. Da hochgreifen, da einklicken. Die habe ich da gefunden in diesem Extremen.
Also wie man sich ein bisschen erklären kann, ist, dass ADHSler offensichtlich ein höheres Reizniveau bevorzugen. Also wenn der normale Mensch irgendwie sagt, das hier ist zu langweilig, das hier ist super und das ist mir zu krass, Dann sagt der ADHSler auf derselben Skala, zu langweilig, zu langweilig, zu langweilig. Ah, endlich! Ne? Also man braucht halt einen gewissen mehr Input, um sich wohlzufühlen. Deswegen werden dann oft diese Extreme halt aufgesucht. Das führt übrigens zu dem negativen Beieffekt, dass viele ADHSler alles bis zur letzten Minute aufschieben. Ne? Weil dann ist der Druck hoch genug, ne? Dann ist der Reiz quasi stark genug, dann mache ich's. Aber vorher ist es ja zu langweilig.
Okay. Ich glaube, Sie haben ja tatsächlich gesagt, dass ADHSler am besten funktionieren, wenn sie ganz kurz vor der Reizüberflutung stehen. Und ich glaube, das beschreibt das sehr, sehr gut. Also ganz viele Sachen parallel am Laufen haben, aber nicht zu viele Sachen, weil sonst verliert man sich komplett darin.
Ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer halt.
Kurz davor halt zu bleiben. Also ich kenne das Attention Seeking jetzt nicht unbedingt mit Extremsportarten, sondern eher mit extremer überhaupt. Also das, weil man eh schon so viel innere Unruhe hat, dass so ruhige, in Anführungszeichen normale Sachen einen dann eher langweilen, sondern man halt dann immer gleich zu extrem greift in allen möglichen Lebensbereichen.
Viel Abwechslung auch?
Ja, man langweilt sich halt super, super schnell. Das ist mit Beziehungen zum Beispiel, mit Sexpartner oder sonst irgendwas, das fällt mir super schwer, bei einem Partner zu bleiben oder eine Beziehung mit einer Person zu haben, weil man einfach schnell gelangweilt ist von der Situation.
Ich würde jetzt generell sagen, so ein Wechselspiel aus Unterforderung, Überforderung. Also dieses auf Langeweile, da ziehe ich dieses Unterforderung jetzt raus einfach so. Ja. Aber dann ist man doch auch schnell mal wieder überfordert. Das geht dann auch sehr schlagart.
Ja, wie schaut es denn da eigentlich mit der Erblichkeit aus?
Erblichkeit ist sehr hoch. Also 70-80% sagen manche Studien. Das heißt, wenn man selber ADHS hat, kann man davon ausgehen, dass die eigenen Kinder es auch haben werden. Gerade wenn Mama und Papa selber ihr ADHS noch nicht gut in den Griff gekriegt haben und dann haben sie jetzt auch noch ein zappeliges Kind. Das Verständnis gegenseitig ist natürlich da, ne? Also man weiß zumindest, was da abgeht, aber man hat halt sehr viel Unruhe im Haus. Muss man erstmal mit klarkommen.
Okay, eine ganze ADHS-Familie, das stelle ich mir richtig lustig vor, wie irgendwie so diese amerikanische Sitcom.
Wir haben das, eine ambulante Kollegin hat mir das schon mal gesagt, die ruft dann ab und zu selbst bei der Apotheke an und sagt, passt auf, ich schicke euch jetzt schon den dritten aus der Familie. Ja, ich meine das wirklich ernst. Also,
wie wirkt sich das auf die Intelligenz aus? Also auf die Intelligenz zum einen und auch auf die Kreativität.
Also die Studien sagen, dass es relativ unabhängig ist von Intelligenz. Es gibt ein Negativ- und es gibt ein Positiv-Klischee. Ne? Negativ-Klischee ist eben, dass die gar nichts auf die Reihe kriegen, die ADHSler. Das stimmt nicht. Und es gibt ein Positiv-Klischee, mein Kind hat ADS, es ist hochbegabt. Auch das stimmt nicht. Ne? Also gibt natürlich hochbegabte Kinder mit ADHS oder hochbegabte Menschen mit ADHS und es gibt Menschen mit ganz normaler Intelligenz oder auch sehr niedriger Intelligenz mit ADHS. Vielleicht bei den intelligenten Kindern mit ADHS ist es vielleicht noch augenfälliger, dass die ein Wahnsinnspotenzial haben und aber ihre PS nicht auf die Straße kriegen. Ne, weil eben das ADHS im Weg steht. Also da, die sind vielleicht besonders auffällig und vielleicht kommt daher dieses Positiv-Klischee, dass es beides zusammenhängt. Mit der Kreativität, das ist sicherlich ein Faktor. Also ADHSler sind fast immer wahnsinnig kreativ und die meisten beschweren sich auch, dass wenn sie Methylphenidat nehmen, dass sie dann weniger kreativ sind. Also dass es tatsächlich ein negativer Beieffekt ist, dass mit diesem ganzen Sensation-Seeking und der Suche nach neuen Reizen auch ganz viel Kreativität verloren geht, wenn man das wegmacht.
Gibt es sonstige Auffälligkeiten in Bezug auf ADHS im Positivsinn?
Es gibt nichts, was in den Kriterien drin steht, aber als Klinikerin würde ich schon sagen, dass es ganz typische andere Auffälligkeiten gibt, wie zum Beispiel oft ein wahnsinnig hoch ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. ADHSler regen sich viel schneller noch auf, finde ich, als andere Menschen, wenn irgendwas ungerecht läuft, wenn irgendwer bevorzugt wird, der das aus ihrer Sicht nicht verdient hat oder so. Und auch so Sachen wie viel Freiraum brauchen, viel Autonomie selber machen. Also auf jeden Fall sind es mehrere Sachen im sozialen Zusammenleben, wo ganz spürbar ist, dass ADHSler manchmal auch anecken und was lustigerweise auch dazu führt, dass ADHSler sich oft gegenseitig finden, also weil sie sich über dieselben Themen aufregen oder über dieselben Themen gut austauschen können, weil sie sehr schnell die Themen wechseln und die anderen gar nicht mehr folgen können. Also es ist teilweise schon sehr auffälliges Sozialverhalten, aber nicht unbedingt negativ, nur teilweise anders als die Nicht-ADHSler.
Tatsächlich fällt mir da auch was zu ein, das ist mir nämlich heute erst aufgefallen wieder, auch in diesem Tutorium, das ist ganz lustig. Wir haben da Arbeiter unterteilt in verschiedene Kategorien und vor allem ging es da dann drum um Generalisten und Spezialisten. Und ich würde jetzt sagen, dass ADHSler vermutlich die meisten Generalisten sind und da ist diese Intelligenz auch spürbar, indem dass wir schnell irgendwo einen großen Überblick haben über irgendwas und da, ja, da auch vielleicht Entscheidungen treffen können ganz gut. Aber wir tun uns halt sehr schwer, Spezialisten zu werden. Weil da muss ich halt irgendwo sehr tief reingehen, mich konzentrieren. Das ist sehr hinderlich in der jetzigen Arbeitswelt.
Ja gut, also das ist dann halt eher, ich denke mal, kann man sagen, Multitasking eigentlich. Multitasking-Talent.
So typische Allrounder.
In a way.
Allrounder. Ja. Hat ja auch irgendwie was.
Das ist sehr wild halt. Das ist in dieser Vorteil, ja.
In kreativen Jobs haben ADSler bestimmt einen Vorteil. Also so ein berühmtes Beispiel, was immer angenommen wird, zu Lebzeiten natürlich nie diagnostiziert, aber so im Nachhinein ist Walt Disney. Das findet man auch, wenn man googelt, so nach Persönlichkeiten. Ne? Also hochkreativ, überall angeeckt, immer wieder Probleme gehabt, aber zum Glück erfolgreich geworden.
Eine weitere interessante Frage, wie kann man den Tag denn sonst noch bewältigen, also ohne Medikamente, wie übersteht man denn ein Leben mit ADHS, ohne jetzt von außen so extrem einzugreifen? Gibt es denn da was aus eurer Erfahrung oder aus Ihrer Erfahrung, aus dem Therapiealltag?
Also ich habe mit der Zeit gelernt, man muss ein recht strukturiertes Leben haben. Sprich, man muss sich ganz feste Routinen aneignen, um einigermaßen geordnetes Leben zu haben. Weil einem so viele Sachen parallel im Kopf rumspringen, weil man seinen Kopf immer irgendwo anders hat, ist es relativ schwierig, Strukturen aufzubauen zu Hause. Sei es ein ordentliches Zuhause zu haben oder sonst irgendwas. Sprich, man muss sich dafür dann ein bisschen das Leben einfacher machen. Das heißt, einen Terminplaner haben, wo man einträgt, was man heute zu tun hat. Keine Ahnung, einen separaten Wecker haben, der einen... Ja, es sind ganz banale Sachen teilweise, der einen wirklich jeden Morgen um dieselbe Zeit ganz penetrant aufweckt und zu Hause verschiedene Systeme haben, wo seine ganzen Sachen geordnet sind, weil das sonst alles im Chaos endet. Eine Sache, die mir nachhaltig wirklich ungemein geholfen hat, das war wahrscheinlich, was mir am meisten gegen das ADHS geholfen hat, ist Meditieren. Weil durch Achtsamkeit und Meditationstraining kann man einfach wirklich längerfristig ruhiger bleiben und in Situationen der inneren Anspannung irgendwie noch einen kühleren Kopf bewahren. Während man meditiert, lernt man erst, wie man wirklich ein bisschen ruhiger wird, und irgendwann macht das Gehirn das halt automatisch, was man sich dabei gebracht hat, ohne dass man da wirklich bewusst drauf achten muss, was bei ADHS dann sehr, sehr wichtig ist, wenn man viele Sachen eher unbewusst, sondern sehr pragmatisch teilweise macht. Und also Meditieren ist eine Sache, die mich nachhaltig extrem verändert hat. Dann gibt es halt Therapieformen wie Neurofeedback, die wirklich helfen können. Das hatte ich auch schon einige Sitzungen lang ausprobiert, wo man an den EEG angeschlossen ist und dann ein Videoprogramm vor sich laufen hat, bei dem man nicht wirklich bewusst was macht, aber unterbewusst. Und das einen hilft, irgendwie die Amplituden im Gehirn zu verringern. Bisschen normaler zu machen.
Die übernimmt allerdings nicht die Krankenkasse, glaube ich.
Ja, man kann dafür ein bisschen cheaten. Kann das im Rahmen einer Ergotherapie, kann Neurofeedback angeboten werden, was dann wiederum die Krankenkasse übernehmen könnte. Ich habe glücklicherweise einen guten Therapeuten gefunden, der das halt nicht unter Neurofeedback abrechnet, sondern halt unter irgendwas anderem, aber halt Neurofeedback macht.
In Kliniken wird es auch häufig mit angeboten. Ja, Neurofeedback ist im Prinzip die Idee, dass ich Computer spiele, aber nicht mit den Fingern, sondern mit meinen Körperreaktionen. Also das heißt, genau wie der Maurice sagt, man hat einen Bildschirm vor sich und muss da zum Beispiel einen Punkt bewegen, nach oben oder nach unten. Und das mache ich, indem ich mich besonders konzentriere zum Beispiel. Ne? Indem ich versuche, langsam zu atmen oder tief zu atmen oder meinen Herzrhythmus irgendwie runter zu regulieren. Ne? Und dann bewegt sich dieser Punkt. Das heißt, ich kriege eine sehr gute Wahrnehmung dafür, wie mein Körper funktioniert und wie ich selber bewusst darauf Einfluss nehmen kann, ohne zur Hilfenahme von irgendwelchen Knöpfen.
Genau, ich wollte auch noch sagen, eben Organisation, das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es natürlich viele kleine Details, einfach nur, wenn ich lernen will, mein Schreibtisch da einfach, dass da nichts anderes liegt als diese Dinge, die ich brauche. Das ist ein gutes Beispiel, denke ich, jetzt ein einfaches, das aber sehr wirksam ist. Auch dass dann mein Handy, dass ich das nicht mal in der Hosentasche habe oder so, allein das kann mich schon wieder komplett woanders hinkicken. Also, dass erstmal eine halbe Stunde gar nichts geht. So. Und halt, ja, das fühlt sich auch oft ganz schlimm an, diese Anspannungen, die man hat halt. Und da hilft mir halt Sport vor allem so. Da fühle ich mich dann wohl. Da muss ich mich dann auch konzentrieren, aber da ist mein ganzer Körper mit eingebunden. So.
Also, ihr habt da ja irgendwie alles schon eure Strategien gefunden. Das finde ich bewundernswert. Also, irgendwie habe ich jetzt auch rausgehört, dass es da doch einiges anders gibt als Medikamente eben. Meditation, minimalistische Schreibtisch, Sport, anderweitige Therapieformen. Also
es wird auch jeder Kliniker, jeder Therapeut, jeder Arzt sagen, die Medikamente sind der Einstieg, ne, um eben zu merken, so sollte es sich anfühlen, ne, so wäre es ideal. Und dann versucht man das mit anderen Strategien hinzukriegen. Ne. Und das ist also ganz viel, was wirklich etabliert ist, wurde genannt, Neurofeedback, Achtsamkeitstraining, Sport, um einfach diese Hyperaktivität rauszukriegen aus dem Körper, ne, sich ein bisschen müder zu machen. Und auch so Umleitung in andere Aktivitäten, ne, wo die Hyperaktivität zum Beispiel gebraucht werden kann. Es gibt so ein bisschen Schattenseiten, zum Beispiel kann diese Struktur auch manchmal zu einer Zwanghaftigkeit ausarten, ne, also dass man total durchdreht, wenn das Portemonnaie nicht da liegt, wo es jetzt aber verdammt nochmal hingehört. Also das wäre dann so ein Folgeproblem sozusagen, wenn man das an der Stelle übertreibt. Was ich noch wichtig finde, ist so eine innere Haltung, also eine gewisse Akzeptanz der Störung, ich habe das, das ist nicht, weil ich faul bin, das ist nicht, weil ich doof bin. Ich habe da einfach eine biologische Besonderheit, da muss ich halt entsprechend mit umgehen oder umzugehen lernen. Und dann in dem Sinne halt sich auch ab und zu tatsächlich mal was durchgehen lassen, ne? Merken, ich brauche jetzt eine Pause, dann nehme ich mir die auch, danach mache ich wieder vernünftig weiter. Und da einfach nicht noch zusätzlich sauer mit sich selber sein. Also mit Selbstmitgefühl und trotzdem Disziplin weitermachen.
Was raten Sie Eltern von betroffenen Kindern, Jugendlichen?
Unterstützung holen, nicht alleine bleiben. Weil sich informieren natürlich, ne? Vernünftige Therapie organisieren, wirklich Medikamente in Erwägung ziehen. Wie gesagt, bei allen Nebenwirkungen, man nimmt dem Kind auch eine Chance, wenn es nie weiß, wie sich das besser anfühlen könnte. Also sich da gut beraten lassen, das gut abwägen. Im Hinterkopf haben, Medikamente sind nicht für immer, die nimmt man mal, ne, und dann kann sie dann auch wieder absetzen. Und auf jeden Fall nicht sagen, mein Kind gehört so, das braucht keine Therapie, die Umwelt ist falsch, da tut man dem Kind keinen Gefallen. Also das Kind braucht mehr Unterstützung und es wird sonst immer weiter im Leben weiter Probleme haben, wenn es nicht rechtzeitig die richtigen Strategien lernt.
Seid ihr schon mal darauf angesprochen worden, ob ihr ADHS habt?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, irgendwie hat es vorher eh schon gesagt, die finden sich oft. Ja. Also mich gehe auch manchmal auf Leute zu und sage, hey, du hast ADHS, gell? Habe ich letztens erst gemacht, ja. Und es hat gestimmt natürlich, ja.
Tatsächlich, wow.
Ja, und wow. Ist auch jetzt eine künstlerische Freundschaft, so der Anfang einer künstlerischen Freundschaft gerade entstanden. War cool, ja.
Ja, wir hatten zu Beginn hatten wir auch das Geschlechtsspezifische noch, und zwar zwecks Männer und Frauen, beziehungsweise Jungen und Mädchen. Was gibt es denn da für Unterschiede?
Ich sagte es auch schon eingangs, die Frauen sind häufig weniger hyperaktiv, also wir haben weniger diese Unruhe. Und das führt dazu, dass sie wahrscheinlich viel zu wenig diagnostiziert werden. Es gibt ja diese berühmten Klischees aus dem Struwwelpeter, ne, der Hans Guck in die Luft und der Zappelphilipp. Man könnte ganz grob sagen, die Jungs entsprechen oft eher dem Zappel-Philipp-Typus, ne? Also dieses Rumzappeln und viel zu Bruch gehen lassen und so weiter. Und das ganze Umfeld ist genervt, während die Mädchen eher diese Hans-Guck-in-die-Luft-Variante darstellen, also irgendwie immer im Träumen abgelenkt sind, deswegen nie fertig werden mit ihren Sachen und ständig abgelenkt sind. Aber die stören nicht so. Also die nerven nicht so, ne, das Umfeld. Und deswegen kommen sie viel seltener in Therapie oder werden viel seltener in Therapie gebracht, obwohl die eigentlich total leiden. Und spätestens dann irgendwann in der höheren Schule oder in Universität merken, warum kann ich nicht so lernen wie andere, ne, irgendwie. Genau, ich bin ständig abgelenkt, es geht nichts rein, was ist da los? Aber sie entsprechen weniger dem Klischee von ADHS, und weil sie eben oft eher ADS haben. Und oft richtet sich diese Impulsivität dann eben nicht nach außen, sondern eher nach innen, also in Form von Selbstabwertung, vielleicht sogar Selbstverletzung, irgendwelchen selbstschädigenden Verhaltensweisen. Insofern ist da, glaube ich, gerade bei den Frauen noch Aufholbedarf, was das rechtzeitige Erkennen angeht.
Hat jedes verträumte Mädchen automatisch ADS?
Natürlich nicht. Da sind wir wieder bei dem Punkt, hat man Leidensdruck? Wie schlimm ist es? Ne? Gibt es andere Gründe dafür? Also zum Beispiel kommen viele andere psychische Störungen auch mit einer gewissen Abgelenktheit einher. Wir haben vorhin schon das Stichwort Depression gehabt. Ne? Man kann wegen der Depression total in einem inneren Tunnel sein und gar nichts mehr von der Umwelt mitkriegen. Das hat dann nichts mit ADHS zu tun natürlich. Aber das müsste halt abgeklärt werden.
Zum Thema Schule, also ich meine, ADHS und Schule, das ist ja irgendwie was, das bringt man natürlich miteinander in Verbindung. Ich meine, es fängt ja in der Kindheit, es fängt immer in der Kindheit an.
Die Diagnosekriterien sagen, es muss in der Kindheit angefangen haben, damit man es im Erwachsenenalter diagnostizieren kann.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass es bei ungefähr einem Drittel der betroffenen Kinder auf jeden Fall im Erwachsenenalter weiter besteht. Und bei vielen weiteren muss man natürlich ein bisschen rückwirkend gucken, weil die in der Kindheit nie hingekommen sind zum Arzt, ne, und die Diagnose erst gestellt werden, wenn sie 20, 30, 40 Jahre alt sind. Mhm. Aber in aller Regel lässt sich dann hinterher nachvollziehen, da stand dann im Zeugnis immer sowas drin wie, passt nicht so gut auf, immer sehr verträumt oder stört andere. Also so gewisse Hinweise finden sich schon.
Jetzt nochmal insgesamt in die Runde gefragt. Und zwar, ist es überhaupt möglich, angepasst zu sein?
Ja, du kannst dich schon zwingen natürlich. Das kannst du immer machen. Das habe ich auch lange gemacht. Ich war auch beruflich erfolgreich. Okay. Und dann habe ich halt so viel Drogen genommen, es ging mir auch schlecht.
Also du lange hast Frist quasi so komplett anders kompensiert dann irgendwie.
Genau, richtig so. Also zwingen natürlich, man will immer auch ähnliche Ziele erreichen, so wie andere. So. Und man merkt ja auch zwei Arme, zwei Beine, alles. Das ist es so. Und da ist dann auch so, glaube ich, die Akzeptanz dann auch oft zu Ende bei anderen. Wie gesagt, so... Viele sagen so, der hat ADHS, wenn er so lange nur zappelt, ist er süß, so, ne? Aber wenn er jetzt dann wieder das nicht auf die Reihe kriegt und das nicht, so, dann nervt es halt einfach so. Und dann ist das halt schon ein Problem tatsächlich, ein zwischenmenschliches Problem. Halt.
Maurice?
Man kann sich durchaus zusammenreißen, aber das macht dann einfach sehr, sehr unglücklich auf lange Sicht hin. Es ist schwierig, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und ich habe gelernt, für mich ist das jetzt so, ich habe jetzt jahrelang damit verbracht, mich selber abzufacken über mich selbst und wie sehr ich mich doch selber dauernd enttäusche mit meinen Verhaltensweisen und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich jetzt einfach mal gelernt, daraus die Stärken zu sehen, die man bei ADHS hat, dass man einfach noch zum Beispiel mit viel Reizinput noch funktioniert, wo andere nicht mehr funktionieren, dass man das in gewissen Branchen auch nutzen kann. Also ich bin in der Gastronomie als Barkeeper ein bisschen hängen geblieben, weil da einfach alle Reize irgendwie befriedigt sind. Auf der einen Seite mit Leuten interagieren, nebenbei Drinks mixen, irgendwie noch ein bisschen nachdenken und so weiter.
Ich würde noch sagen, was man als Eltern oder eben auch als Lehrer tun kann, ist sicherlich eins, den Kindern keine böse Willigkeit unterstellen. Der Verdacht liegt nahe, wenn das Kind sich zum 5., 6. und 10. Mal daneben benimmt, ihm dann zu sagen, du willst es ja gar nicht, ne? Du willst es ja gar nicht lernen. Und da einfach ganz viel Geduld mitzubringen, ganz viel Einfühlungsvermögen und zu denken, ja, der will schon, es fällt ihm halt viel, viel schwerer als anderen.
Ich meine, was löst es bei euch aus, wenn jemand sagt, halt doch mal still? Sei doch stark, sei ruhig, kannst du nicht mal hier, kannst du nicht mal da.
Schwierig.
Ich fühle das Andersseins irgendwo.
Ja genau, das ist halt wieder dieses Trennen, wir sind halt anders. Und das, ja, hast du jetzt gemerkt, auch so eher gedrückt. Gleich so, glaube ich auch bei dir habe ich das jetzt wahrgenommen, gedrückte Stimmung. Das ist nicht einfach.
Auf der anderen Seite, wenn man dann wieder ADHSler hat in der Schule zum Beispiel, man hat einen anderen ADHSler in der Klasse, man versteht sich sehr, sehr gut, dann kann man sich sehr, sehr schnell hochpumpen und hochpushen.
Dann ist es wieder cool, oder?
Ja, schon.
Ja, und was ich auch noch sagen wollte, so, also nichts steht, alles fließt, weil du auch gesagt hast, du siehst jetzt die positiven Sachen, das sehe ich auch, also du bist definitiv besser geworden, aber das ist nichts Stabiles, so, ne? Das geht nicht auf und ab halt, das ist wild. Ist und bleibt wild. Es
ist schwierig, irgendwie seinen Weg zu finden.
Ja.
Man braucht irgendwie alternative Strukturen für sowas. Also ich habe es jetzt gemerkt durch meinen Arbeitgeber, den ich ja zuletzt hatte. Das sind sehr, sehr künstlerische Leute. Irgendwie ziemlich linke, künstlerische, irgendwie ein Auffangbecken für ziemlich verloren oder Leute, die sich selber nicht in der Gesellschaft so ganz wiederfinden. Und weil das ein riesiger Pool aus so vielen Leuten ist, ist das, finde ich, ein super Ort für ADHS. Ich würde auch mal sagen, dass da vermehrt Leute ADHS haben als woanders. Es ist halt schwierig, da seinen Platz zu finden.
Ja, wie hat es euch denn gefallen? War die Dopamindusche erfolgreich oder hat es euch gelangweilt?
Ich habe mich sehr darauf gefreut, auf den Termin. Ich war ultra angespannt am Anfang. Ich finde, das ist ein schönes Projekt, da wollte ich teilnehmen. Alle sehr nett hier. Würde ich wieder machen.
Ja. Danke dir.
Danke auch.
Mich hat es ein bisschen wieder ins Nachdenken reingebracht, darüber zu reden, das ADHS zu behandeln. Und ich werde jetzt bestimmt den Rest des Abends noch damit beschäftigt sein, darüber nachzudenken. Was aber nicht Schlechtes ist, sondern sehr schön eigentlich, auch mal zu sehen, dass man nicht ganz alleine ist, dass man nicht ganz alleine ist mit seinem Problem und auch mal eine Fachmeinung dazu zu haben. Und schön, dass einem im Ohr geboten wird.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich finde es immer interessant, dass mit manchen Menschen einfach mehr Energie im Raum ist als mit anderen. Also das war heute Abend sehr, sehr spürbar und ich werde jetzt noch ein bisschen runterkommen müssen.
Schön. Also mir hat es auch total viel Spaß gemacht mit euch und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, Frau Lorenzen. Wer weiß. Ansonsten schauen wir mal. Und mit dem neuen Thema und wer Interesse hat, in unserer kleinen, aber feinen Talkrunde dabei zu sein, uns somit mitzuhelfen, über psychische Krankheiten aufzuklären, wendet sich gerne an die Redaktion unter büro@lora924.de. Ich würde gerne über das Thema Depression berichten. Auch ein spannendes Thema. Wenn ihr selber davon betroffen seid oder jemanden kennt mit der vorrangigen Diagnose Depression, ob ihr da jetzt mittendrin steckt oder es euch hinter euch habt, ob das jetzt Burnout war oder eine andere depressive Krise, dann schreibt auch gerne Radio Lora an. Ich hoffe, da kommt was zustande. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sehr schön. Yeah.
Oh mein Gott. Voll schön. Aber es hat so Spaß gemacht.
Das war die Sendung PG, psychische Gesundheit auf Lora München. Verantwortliche Redakteurin ist Sandra Wambach. Produziert hat die Sendung Bernd Heckmeier. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.